די רדיו וויסן. אפדייט.
Wir werden weiterhin die Tora studieren. Es wird nicht einen einzigen geben, der sein Studium für den Wehrdienst beendet. Finanzminister Lapid soll seine Ideen für sich behalten und wir werden uns weiterhin allein der Religion widmen.
Dass die Wehrpflicht für streng Religiöse in Israel kommt, das hat der Parlamentsabgeordnete Moshe Gafni von der Partei Vereintes Tora-Judentum vor kurzem nicht geglaubt. Und doch ist es so gekommen. Zum ersten Mal seit der Staatsgründung Israels müssen auch ultraorthodoxe Juden zum Militär. Darum geht es heute in unserem Update mit mir, Sophie Stiegler.
Update.
Zum ersten Mal seit vielen Jahren regiert in Israel eine Koalition ohne streng religiöse Partei. Das wurde in der Knesset heute unmissverständlich klar. 67 von insgesamt 120 Abgeordneten waren in der dritten und letzten Lesung für eine Reform der Wehrpflicht. Die Opposition hat die Abstimmung boykottiert. Die Gesetzänderung sieht vor, dass erstmal eine gewisse Anzahl von streng religiösen Juden eingezogen wird. Bis 2017 sollen das mehrere tausend Männer pro Jahr sein. Wenn sich das System nicht bewährt und zu wenige Rekruten kommen, soll danach für alle Ultraorthodoxen über 18 die Wehrpflicht gelten. Wer ohne psychologisches Gutachten verweigert, der kann mit Haft bestraft werden. Zur Begründung für das neue Gesetz sagte der israelische Finanzminister Yair Lapid:
Die Wehrreform für mehr Gerechtigkeit ist eine soziale Revolution. Und solche Umwälzungen gibt es ja nicht ohne Aufruhr und Widerspruch. Aber in ein paar Wochen werden sich die Wogen glätten. Und dann werden die Leute auch den Kern erkennen, nämlich ein neues gesellschaftliches Abkommen.
Ultraorthodoxe waren seit der Staatsgründung Israels 1949 vom Militärdienst befreit, falls sie sich Vollzeit dem Studium der Tora widmen. Damals betraf das aber nur ein paar hundert. Heute ist von den rund 8 Millionen Israelis etwa jeder Zehnte ein ultraorthodoxer Jude. Das Problem, die meisten sind arbeitslos und leben von staatlicher Hilfe. Deshalb wird ihnen oft vorgeworfen, dass sie die israelische Gesellschaft belasten. In diese Richtung argumentiert auch Zahava Galon von der oppositionellen Meretz-Partei.
Letztlich wollen wir doch nur, dass auch die ultraorthodoxen Juden arbeiten. Das ist das Hauptziel. Und diese Reform ist nur ein großer Bluff.
Streng religiöse Juden entgegnen, dass das Studium der Tora das Fundament des jüdischen Lebens ist. Man müsse ein Recht darauf haben, sich dem ganz zu widmen. Militärdienst ist ihrer Meinung nach da nicht möglich, weil er die Ausübung des Glaubens erschwert. In der Armee gibt es zum Beispiel häufig Einsätze am Samstag, der für religiöse Juden ein heiliger Ruhetag ist. Außerdem werden Männer und Frauen nicht streng getrennt. Zumindest dieses Argument hat die Regierung aber entkräftet. Für die religiösen Rekruten soll es reine Männereinheiten geben. Gegen das Gesetz hatte es vor der Parlamentsentscheidung Proteste gegeben. Anfang März waren in Jerusalem 300.000 Menschen auf die Straße gegangen. Eigentlich hatte aber schon 1998 der Oberste Gerichtshof Israels entschieden, dass die Sonderstellung der ultraorthodoxen Juden verfassungswidrig ist.
Kein Kommentar. Doch, Meinung.
Auf den Facebook-Seiten verschiedener deutscher Medien ging es wegen der Wehrdienstentscheidung in Israel heute hoch her. Teilweise wurden Kommentare von den Redaktionen wegen Antisemitismus gelöscht. Olaf Götz schreibt auf Facebook: Es ist vielen Israelis wohl ein Dorn im Auge, meines Erachtens zu Recht, dass sich hier eine Minderheit zulasten der Allgemeinheit ausruht, um dem ausgiebigen Studium der Bibel frönen zu können. Unglaublich, was sich auf dieser Erde im Jahr 2014 noch immer Männer herausnehmen, um sich zulasten ihrer Frauen, die oft für den Lebensunterhalt der Familie alleine sorgen, oder der Allgemeinheit ausruhen zu können. Ganz anders Michael Peterson. Die Welt braucht nicht noch mehr Soldaten. Obwohl ich Atheist bin, weiß ich, dass nirgends in der Bibel steht: Knallt euch ab und führt Kriege. Punkt. Georg Gotthilf Maria Farkason bekommt viele Likes für seinen Post. Jeder Mensch, der lieber ins Gefängnis geht, als eine Waffe zu erheben, ist mir im Herzen ein Bruder. Auf Zeit Online kommentiert Akutan Zero: In Sachen Erdung gab es bislang nicht zuletzt deshalb Probleme, weil der israelische Staat die Ultraorthodoxen auch großzügig subventioniert. Das Lebensmodell Mann geht religiösen Studien nach, während Frau sich um die Großfamilie kümmert, ist finanziell auch anders nicht realisierbar. Stabilo Box schreibt: In Israel wird man als Mann geächtet, wenn man den Dienst an der Waffe aus Gewissensgründen verweigert. Na, wenigstens etwas, wo wir hier schon ein Stück weiter sind.
Was sonst noch wichtig war?
In der Ukraine wechselt nach wie vor eine Drohung die andere ab. Die prorussische Führung auf der Krim hat angekündigt, den Luftraum über der Halbinsel bis Montag einzuschränken. Am Sonntag findet dort die umstrittene Volksabstimmung statt, ob die Krim zu Russland gehören soll. Die G7-Staaten forderten Russland auf, alle Aktionen einzustellen, um sich die ukrainische Halbinsel einzuverleiben. Kurz vorher hatte die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa mitgeteilt, dass sie Beweise dafür hat, dass das russische Militär Einheiten auf der Krim hat. Die Krim-Krise war auch Thema bei einem Treffen von Bundeskanzlerin Angela Merkel und dem polnischen Ministerpräsidenten Donald Tusk. Anschließend nannte Merkel drei Schritte, die anstehen.
Wenn es zu keiner Kontaktgruppe kommt, wenn die Gespräche nicht erfolgreich sind, dann sind Sanktionen unabdingbar. Also Hilfe für die Ukraine, Gesprächsbereitschaft, den Konflikt zu lösen und drittens Sanktionen, wenn das nicht vorangeht.
Beide kündigten an, dass der erste Teil des Assoziierungsabkommens zwischen der Ukraine und der Europäischen Union schon kommende Woche unterzeichnet werden soll. Im Fall Hoeneß wurden heute vor dem Landgericht München wohl die letzten Zeugen gehört. Experten von Finanzämtern kamen zu Wort, aber schon nach 2 Stunden war Schluss. Am Nachmittag sollten sich die Schöffen noch durch weitere Unterlagen zu den Finanzen von FC Bayern-Präsident Uli Hoeneß arbeiten. Morgen wird mit einem Urteil gerechnet. Das kündigte auch die Sprecherin des OLG München, Andrea Titz, an.
Es ist jedenfalls zu erwarten, dass, wenn keine Anträge mehr gestellt werden, morgen die Beweisaufnahme geschlossen wird und die Plädoyers und die Urteilsberatung und Verkündung folgen werden.
Das Gericht geht inzwischen davon aus, dass Hoeneß gut 27 Millionen Euro an Steuern hinterzogen hat. Die Zahl hatte gestern eine Vertreterin der Steuerfahndung präsentiert. Als sich Hoeneß im Januar selbst angezeigt hat, war erstmal nur von 3,5 Millionen Euro die Rede gewesen. Vor 2 Wochen dann hatte die Verteidigung weitere Dokumente eingereicht. Der Sprecher der Staatsanwaltschaft München, Ken Heidenreich, sieht darin ein Problem.
Nach der ursprünglichen ersten Selbstanzeige erfolgte eine Nachbesserung der Daten. In dieser Nachbesserung tauchten dann weitere Einkünfte auf, die in der ursprünglichen Selbstanzeige nicht gemacht wurden. Aus diesem Grund war die ursprüngliche Selbstanzeige schon unwirksam.
Jetzt kommt es darauf an, ob das Gericht der Meinung der Staatsanwaltschaft folgt und die Selbstanzeige nicht gelten lässt. Dann drohen dem FC Bayern-Präsidenten bis zu 10 Jahre Haft. Einmal im Jahr benennt die Journalistenvereinigung Reporter ohne Grenzen die Feinde des Internets. Das sind Behörden und andere Einrichtungen, die unerwünschte Informationen im Netz unterdrücken. Diesmal stehen auch 2 westliche Geheimdienste auf der Liste, der US-amerikanische und der britische. Laut Reporter ohne Grenzen sind beide mit der Überwachung unbescholtener Bürger weit über ihre Befugnisse hinausgeschossen. Die Geheimdienste nehmen durch ihr Verhalten jeder westlichen Kritik an autoritären Staaten den Wind aus den Segeln. Die Geheimdienste NSA und GCHQ stehen auf der Liste direkt neben China, Saudi-Arabien und Turkmenistan. Auch diese Länder sind aus Sicht der Reporter ohne Grenzen Feinde des Internets, weil sie kritische Journalisten im Netz überwachen. In Istanbul sind zehntausende Menschen zusammengekommen, um zu protestieren und um einen Jugendlichen zu beerdigen. Der 15-Jährige war gestern gestorben. Seine Verletzungen hat er sich schon im Sommer zugezogen, als er in eine Straßenschlacht geraten war. Wahrscheinlich hat ihn eine Tränengasgranate getroffen. Die Demonstranten machen die Regierung für den Tod verantwortlich. Nicht nur in Istanbul gingen die Menschen auf die Straße, sondern auch in Ankara. Wie die türkische Polizei gegen Protestierende vorgeht, hat auch das EU-Parlament kritisiert. In einem Bericht heißt es, wenn die Türkei EU-Mitglied werden will, muss sie erst ihre Verfassung ändern. Auch die Überwachung des Internets sei ein Problem.
Was noch wichtig wird.
Morgen wird wieder über die Lage in der Ukraine gesprochen, und zwar im Bundestag. Da gibt Bundeskanzlerin Angela Merkel eine Regierungserklärung zu dem Thema ab. Später am Tag will das EU-Parlament weitere Schritte in dem Konflikt beschließen. Die Ministerpräsidenten der Bundesländer treffen sich morgen in Berlin. Dabei könnte es auch um einen Antrag gehen, die Sommerferien in Deutschland über einen längeren Zeitraum zu strecken. Bisher vergehen immer 71 Tage vom ersten Ferientag in einem Bundesland bis zum letzten. In Zukunft könnten es 90 Tage sein.
Und sonst in der Welt?
Die Schwester von Syriens Machthaber Bashar al-Assad ist vor dem Gericht der EU damit gescheitert, sich als Hausfrau ohne Einfluss darzustellen. Bushra al-Assad war vor Gericht gezogen, um sich gegen EU-Sanktionen zu wehren. Die EU lässt sie weder an ihr Vermögen auf europäischen Konten noch einreisen. Aus Sicht der Schwester Assads zu Unrecht. Sie argumentiert, kein öffentliches Amt in Syrien zu haben und auch nicht zu arbeiten. Die EU-Richter sehen das anders. Sie sprechen davon, dass in Syrien die Macht von der ganzen Familie Assad ausgeübt wird. ausgeübt wird. Außerdem war der Ehemann von Assads Schwester einmal ein wichtiger Mann im Staat. Noch dazu gab es vor Gericht Dokumente, die Bushra al-Assads Rolle in der Politik belegen. Das neue Wahlgesetz in Italien ist in der ersten Kammer des Parlaments durch. Das Abgeordnetenhaus hat mit einer Mehrheit dafür gestimmt. Jetzt fehlt noch das Ja des Senats. Das neue Gesetz soll bei den nächsten Wahlen in Italien die Ergebnisse eindeutiger machen. Bei den letzten Malen war es kaum möglich, eine neue Regierung zu bilden. Nach dem neuen Wahlgesetz bekommt eine Partei eine Mehrheitsprämie, wenn sie mindestens 37% der Stimmen holt. Außerdem werden Stichwahlen vorgeschrieben, wenn keine der Parteien die Marke knackt. Die frühere britische Kolonie Gambia will Englisch als Amtssprache abschaffen. Der Staatschef hat in einem Internetvideo angekündigt, dass bei Behördengängen in Zukunft eine andere Sprache gesprochen werden muss. Welche das ist, sagte er nicht. Seine Rede hielt er auf Englisch. In dem westafrikanischen Land wird unter anderem Madinka, Fula und Wolof von einem großen Teil der Bevölkerung gesprochen. Gambia hatte im Oktober den Staatenbund Commonwealth verlassen. Die Begründung, Gambia wolle nicht Mitglied einer neokolonialen Einrichtung sein. Das Commonwealth of Nations ist ein Bund von 50 unabhängigen Staaten, von denen viele früher britische Kronkolonien waren.
Wissensnachrichten.
Ein paar Spaziergänger an der Isar in München haben sich heute vielleicht ein bisschen gewundert, wer nämlich am Europäischen Patentamt vorbeigekommen ist. Der hätte denken können, da wird gegen Brokkoli demonstriert. Aber Hanna Immich aus den Wissensnachrichten, du hast mich schon mal aufgeklärt, der Riesenbrokkoli da stammte von einem Bündnis aus Bauernverbänden, Umweltschutzorganisationen und Pflanzenzüchtern. Die sind aber nicht gegen den Brokkoli an sich, sondern gegen was eigentlich?
Ja, sie fordern Freiheit für den Brokkoli, sogar im Gegenteil. Sie haben da den größten Brokkoli der Welt aufgebaut und sie sind gegen die Erteilung von Patenten für gewöhnliche Züchtungen, also keine genveränderten Züchtungen. Und deshalb haben sie da heute vom Europäischen Patentamt protestiert. Denn es werden immer häufiger Züchtungen von Pflanzen an Großkonzerne erteilt. Konkret richtete sich heute der Protest gegen ein Patent für eine spezielle Züchtung von Brokkoli, dem sogenannten geköpften Brokkoli, der angeblich durch einen höheren Kopf leichter geerntet werden kann. Und dieses Patent, das ging schon vor einem Jahr an eine Tochterfirma des US-Gentechnologiekonzerns Monsanto.
Und was ist da jetzt das Problem dran an den Patenten?
Ja, die Kritiker haben Angst davor, dass wichtige Lebensmittel von Monopolen beherrscht werden könnten. Also im Prinzip, es geht um die Frage, dürfen Pflanzen eigentlich einer Firma gehören? Denn immer mehr Großkonzerne lassen sich ihre Züchtungen eben patentieren. Das macht vielen Umwelt- und Entwicklungsorganisationen Sorgen, wie zum Beispiel Greenpeace und Miserior. Denn im schlimmsten Fall könnte es dazu kommen, dass zum Beispiel mittelständische Züchter immer mehr zurückgedrängt werden, weil sie sich die bestimmten Sorten nicht mehr leisten können. Oder es gibt irgendwann nur noch diese eine Sorte Brokkoli zu kaufen oder Tomate oder Paprika.
Können die Organisationen denn jetzt hoffen, dass ihre Proteste was gebracht haben?
Ja, sie können sogar recht optimistisch sein, denn im Herbst hatte das Europäische Patentamt zumindest vorläufig erst einmal die umstrittene Patentvergabe gestoppt, unter anderem auch wegen der Proteste. Da soll jetzt erstmal ein Brokkoli-Fall, ein anderer aus dem Jahr 2002, überprüft werden. Aber die Protestler bleiben dran, so wie heute, um sich auch wirklich durchzusetzen.
Wir haben heute auch einen Geburtstag gefeiert. Mhm. Das World Wide Web ist 25 Jahre geworden. Der Erfinder, der britische Informatiker Tim Berners-Lee, hat deshalb im britischen Guardian gefordert, das Netz wieder den Menschen zurückzugeben. Was heißt denn das?
Ja, stimmt. Er fordert eine Bill of Rights, also eine Art weltweites Grundgesetz für das Internet. Das ist ja nicht neu, aber er möchte das eben nochmal betonen. Er sagt, wir dürfen uns jetzt nicht zurücklehnen, gerade in Zeiten von NSA und abwarten, sondern wir müssen selbst die Dinge in die Hand nehmen, wenn wir wirklich ein sicheres, neutrales Internet haben möchten. Wörtlich hat er gesagt, unsere Rechte werden an jeder Ecke immer weiter eingeschränkt und die größte Gefahr ist, dass wir uns daran gewöhnen. Dabei will Tim Berners-Lee mit der internationalen Kampagne The Web We Want zusammenarbeiten, die die Rechte der Nutzer gesetzlich schützen will. Und erstmal sollen die Gesetze für jedes einzelne Land erstellt werden, bevor es dann zu einer weltweiten Verfassung kommt.
Dann gab es heute noch eine Meldung zu Naked Eyes in Peru.
Ja, stimmt. Vor dem bekanntesten Denkmal Perus am Machu Picchu scheinen sich nämlich vermehrt Touristen nackig fotografieren zu lassen. Die Bilder waren wiederholt in sozialen Netzwerken aufgetaucht. Und letzte Woche wurde außerdem ein Graffiti an einem wichtigen Steindenkmal des Machu Picchu entdeckt. Und das war offenbar zu viel. Denn jetzt will das peruanische Kulturministerium dagegen vorgehen und hat angekündigt, das UNESCO-Weltkulturerbe schärfer überwachen zu lassen.
Also nackig lieber vor dem Brandenburger Tor. Danke, Hanna.
Gerne.
Wetter.
Der Tag geht mit Sonne zu Ende, aber keine Angst, es geht mit Sonne weiter. Auch morgen ist kaum eine Wolke am Himmel, dazu gibt es 16 bis 21 Grad. Auch der Freitag wird noch einmal sonnig, am Abend können dann aber Wolken aufziehen und in der Nacht auf Samstag ist stellenweise auch Regen dabei.
D-Radio Wissen Update. Montag bis Freitag ab 18 Uhr. Und als Podcast auf dradiowissen.de.